Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich, eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Heute mit einem, ja, kein Jubiläum, aber ich habe heute Robert Kuttler bei mir zu Gast und mit dem habe ich den allerersten Podcast im Jahr 2018 aufgenommen. Da wusste eigentlich der ein oder andere noch gar nicht, was Podcast ist. Und ich gestehe, die Mikrofone, die ich dabei hatte, habe ich am Anfang auch nicht angeschalten gehabt. Also das ist schon ein bisschen Zeit ist es her. Heute soll es um das Thema KI gehen und vielleicht auch ein bisschen um das Thema Logistik und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Robert ist heute Professor an der Technischen Universität in Rosenheim und wir kennen uns aber von seinem vorherigen Arbeitgeber, eine Prozessberatung, die uns damals einiges geholfen hat. Bevor wir einsteigen, erstmal herzlich willkommen.
Max, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben ja nachher eine kurze Führung, da wollten wir die Zeit kurz nutzen. Mich würde interessieren, bevor wir einsteigen und auf die Themen reingehen, was sind denn die Hauptbereiche, mit denen du dich heute da an der Hochschule beschäftigst? Und wenn ich jetzt beispielsweise einen Sohn hätte, der vielleicht in der Gegend wohnt, warum sollte der sich das genauer anschauen?
Der Grund, warum Studenten zu uns kommen, wenn ich dann frage, warum seid ihr in Rosenheim, dann ist immer das Argument die Berge. Also ist es weniger oft der Studieninhalt, der vielleicht auch. Also wir sind natürlich eine sehr regionale Hochschule in Rosenheim. Es ist eine sehr schöne Hochschule, liegt schön und wir haben natürlich ein sehr breites Angebot an Studiengängen. Ich selbst bin jetzt bei den Wirtschaftsingenieuren, Fakultät Wirtschaftsingenieure und bin dort jetzt seit 6 Jahren und ich mache eigentlich 2 Sachen. Ich bin so im Grundstudium, so der Bodenständige, da geht es wirklich um Fertigungsverfahren, Drehen, Schleifen, Fräsen, so die Grundlagen. Und Logistik ist mein zweites Thema im Grundstudium und in den höheren Studiengängen. Und bei den Mastern ist das Thema digitale Fabrik, Smart Factory. Und ich sage jetzt mal alles, was eigentlich mit dem Thema zusammenhängt, sei es jetzt KI, sei es Simulation, die ganzen Themen. Ja. Genau, das ist so mein Steckenpferd. Ja.
Okay, also in dem Sinne steigen wir heute mal eher in das zweite Thema ein, wobei ich natürlich als Logistik-Nerd da zur heutigen Lehre schon auch noch ein paar Fragen hätte. Müssen wir gucken, wie wir dann noch da dazukommen. Du hast mir geschrieben, ja, also du würdest gerne mal über die Grenzen von KI und ein bisschen über die Effekte sprechen, die du heute schon siehst, ja, auch in der Lehre, das interessiert mich natürlich. Eine Anekdote dazu, also bei mir in der Schule oder bei meinen Kindern in der Schule gab es jetzt den ersten verschärften Verweis wegen ChatGPT-Nutzung während einer Klausur.
Okay.
Vielleicht starten wir mal ganz kurz, bevor wir versuchen, das nochmal ein bisschen detaillierter einzugehen. Wie siehst du da heute den Stand? Also hilft es dir eher sogar in der Lehre oder macht es das schwieriger? Wie siehst du das?
Naja, sag mal, KI ist bei uns tatsächlich jetzt die letzten 2-3 Jahre in der Lehre bei den Studenten rund um die Hochschule natürlich ein Riesenthema. Also es geht schon los, dass man, ich weiß jetzt gar nicht, die letzten 2-3 Jahre bestimmt 5, 6, 7 KI-Profs eingestellt haben bei uns, in verschiedensten Fakultäten. Also es ist schon ein Riesenthema und uns beschäftigt es natürlich, sage ich mal, in erster Linie, aber da können wir vielleicht später noch dazu, zu dem Thema Abschlussarbeiten. Also wie schaut heute eine Abschlussarbeit aus im Zeitalter von KI? Und da sind wir gerade sehr schwer am Kämpfen, in Anführungszeichen. Kann ich gleich später noch was erzählen dazu. Und in der Lehre, na gut, ich sage mal, bei uns ist das mittlerweile ein normaler Bestandteil KI. Ist jetzt nichts mehr Exotisches und die Studenten kommen bestimmt im Bachelorstudium 5, 6 Mal in irgendeinem Modul mit dem Thema sehr intensiv in Berührung. Also wir glaube ich, haben es wirklich geschafft, das in die Lehre zu bringen. Also das
okay, aber da seid ihr, zu sagen. Ja. Da seid ihr schon wahrscheinlich auch früh dran und habt das auch ernst genommen, weil mein Eindruck oft ist, dass es schon eher noch, ja, ich sag mal, vom Spielfeldrand beobachtet wird.
Ich kann es nicht sagen, ob es bei uns ein Sonderfall ist, in Anführungszeichen, aber wir haben tatsächlich vor bestimmt 4 Jahren angefangen, da ganz intensiv den Studienplan umzubauen. Also die haben Fächer, Data Analytics, Controlling mit Data Analytics, KI-Themen, Programmieren tatsächlich, ja. Und ich kann es jetzt schlecht für andere Hochschulen sagen, aber bei uns ist das wirklich jetzt bei den Wirtschaftsingenieuren ist das sehr intensiv drin, ja. Sehr intensiv,
ja. Also das stimmt mich in dem Sinne eigentlich positiv, weil es geht ja auch darum, die Chancen zu nutzen. Und dafür muss man ja auch ein gewisses, sag ich mal, Framework haben, wo man auch drin arbeiten kann und wo es unterstützt wird und wo es nicht nur verteufelt wird.
Absolut. Also wir haben, ich sage jetzt mal, bei uns ist auch nicht so, dass wir ChatGPT verteufeln und sagen, du darfst nicht, sondern ganz im Gegenteil, also auch für Abschlussarbeiten gibt es die Erlaubnis, du nutzt ChatGPT. Ja? Ich meine, es wäre so, wie wenn Google verbieten würde, das ist Quatsch. Wir müssen nur schauen, wie können wir damit umgehen und was heißt es dann, wie müssen wir vielleicht den Studenten auch anders prüfen dann letztendlich, weil er natürlich große Teile von seiner Arbeit mit irgendeinem Language Model dann schreiben lässt.
Ja. Ja, dieses Verständnis muss man natürlich trotzdem irgendwie abprüfen.
Genau, also können wir ja gleich auf das Thema einsteigen. Wir haben, oder ein Kollege von mir hat vor 2 Wochen ganz aktuell, hat über Language Models, über verschiedene Language Models mit so ja, relativ bisschen aufwendiger, wie man es jetzt normal so kennt von uns normalen Usern, eine Abschlussarbeit komplett schreiben lassen. Ja? Mhm. Und zwar nicht im Sinne, dass der jetzt einzelne Kapitel schreibt, sondern der hat die Language Models beauftragt. Und die haben eine fix fertige Abschlussarbeit, komplett mit Grafiken, mit Quellenangaben. Also ich habe es dabei, ich kann es dir auch zeigen. Wir haben die Formatvorlage hochgeladen. Das heißt, es kam nach 2 Stunden eine fix fertige Arbeit raus zu einem bestimmten Thema. Und diese Arbeit hat er dann bewertet, wie wenn so ein Student geschrieben hätte. Und es wäre 1,x.
Oh, krass.
Ja. So. Und das ist der Stand. Das ist jetzt was technisch vielleicht noch nicht jeder kann. Aber ich sage mal, es dauert 3 Monate, dann gibt es Anbieter, die machen dir das. Ja. Und von daher müssen wir, sagen wir jetzt gerade wirklich akut heißt, nächstes Semester werden wir die Arbeiten komplett umstellen. Das heißt, die werden kürzer. Und was im Vordergrund steht, ist die praktische Arbeit. Ja. Also das, was er bei der Firma gemacht hat, um das geht es uns letztendlich. Und das müssen wir, kriegst du nur raus, wenn du die mündlich prüfst und Fragen stellst und so weiter. Das Paper, was ja früher das Dokument war, du hast was gemacht, das rückt total in den Hintergrund, weil das ist im Grunde genommen von einem Language Model erstellt. Ja.
Ja, okay, aber das heißt, ihr stellt euch da drauf ein und seid ja schon relativ weit.
Ja, also wir diskutieren das rauf und runter, ja, tatsächlich.
Ja, ich finde das hochinteressant, weil im Endeffekt geht es ja auch darum, wie verändert sich durch KI die Arbeit von uns allen. Mhm, genau. Und natürlich verändert sich die Lehre, aber auch die Arbeit für die Professoren und für die Menschen, die das bewerten.
Absolut.
Und dementsprechend finde ich das auf jeden Fall interessant. Gehen wir gleich darauf ein. Jetzt würde ich noch mal so ein bisschen versuchen, das Thema mal zu versachlichen. Mhm. Und zwar, was kann KI aus deiner Sicht heute schon wirklich gut? Was kann es nicht so gut? Und wir haben vorher über das Thema Digitalisierung von Geschäftsprozessen gesprochen. Das ist ja meine Expertise, wo ich jetzt zumindest meine, dass wir uns da wirklich gut auskennen. Und du bist vorher hier ins Büro gekommen, hast gefragt, ob wir schon offen haben, weil so wenig Leute da waren.
Genau.
Das war nicht jeden Tag so. Ja.
Alles mit KI.
Genau, also so viel haben wir auch nicht automatisiert. Aber trotzdem, ich glaube, dass wir da schon ganz gut unterwegs sind. Vielleicht magst du mal so einen kleinen, ja, sag ich mal, bisschen einen Start geben, was aus deiner Sicht so der Status quo ist. Wir nehmen heute auf Anfang Dezember 25.
Ja. Naja, ich sag mal, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, zweischneidig. Wir haben, mein Fokus ist mit den Studenten, dass wir wirklich sehr tief, jetzt in dem Fach Digitale Fabrik zum Beispiel, wirklich an der Basis mal einsteigen, was geht. Ja? Das heißt, wir programmieren selbst, aber programmieren anders wie früher. Wir programmieren halt mit Language Models, also Vibe Coding zum Beispiel. Wir machen Geschäftsprozesse mit N8N. Ja? Also wir gehen wirklich auf die Tools, programmieren Sachen, gehen auf die Basis runter, um wirklich zu verstehen, Algorithmen zu verstehen in KI, die mathematischen Hintergründe, um zu verstehen, was kann man machen und was nicht. Das ist mal ganz wichtig, weil ich finde, in dieser ganzen Branche und Welt wird halt sehr viel, sage ich mal, an der Oberfläche rum argumentiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst auch, aber...
Ja, also bei mir ist es so... Ich erlebe viele Menschen, die meinen, sie sind ein KI-Experte, weil sie mit ChatGPT den Geburtstag des Kindes geplant haben.
Genau.
Das ist man halt leider nicht, gell?
Genau. Also das ist auch bei meinen Studenten. Ich frage immer, wer hat Erfahrung mit KI, mit Machine Learning und so weiter. Dann melden sie ganz viele und dann frage ich nach, ja, ich nutze ChatGPT. Ja, also das ist nicht das, was wir meinen. Also man muss verstehen, was steckt dahinter. Und ich komme gleich auf deine Frage, aber ich beobachte halt, dass sehr viele Leute rumlaufen und das sind jetzt nicht nur Berater oder die Beraterbranche. Mich fasziniert immer, dass das Mittelmanagement in Firmen, in Konzernen oder in Mittelständen rumläuft und alles Mögliche verspricht und sagt, wir brauchen jetzt KI und mit KI geht alles und wir machen jetzt die Agentic Enterprise und ein paar Agenten und die Sache läuft. Das wundert mich aus zweierlei Hinsicht, weil erstens ist da die Tiefe bei den Leuten oft nicht da, um einzuschätzen können, was wirklich geht und wo es noch Probleme gibt und was für Aufwand da dahinter steckt. Und das Zweite ist, ich finde es immer faszinierend, dass sie die immer freuen, dass sie sich selber abschaffen. Ja? Weil wenn ich natürlich propagiere und sage, ja, ich brauche hier einen Agenten und dort, dann stellt sich immer die Frage, für was brauche ich einen Marketingmanager, ja? Für was brauche ich einen Entwicklungsleiter, ja, kann ja alles mit Agenten machen. Ja. Und das finde ich faszinierend. So, zur Frage zurück, was geht nicht. Ich glaube, es geht sehr viel, viel deswegen, weil man relativ einfach, und da haben diese Large Language Models oder Language Models einen großen Beitrag geleistet, sehr einfach Sachen selber machen kann. Und ich bin ein großer Fan davon, ich glaube, da triff ich ein bisschen in euren Punkt da, ja, dieses selber machen. Ja. Also nicht so diese, kaufen wir irgendeine Lösung und dann haben wir KI, sondern du musst es für dein Business selber machen, du musst es verstehen, du musst dir mal hinsetzen, irgendwas entwickeln, irgendwas coden vielleicht, um mit den Sachen zu arbeiten. Was geht? Ja, es geht, dass man einfache Geschäftsprozesse optimiert oder automatisiert. Es geht Predictive-Themen natürlich. Es geht Process-Mining, Geschäftsprozesse zu analysieren. Es geht heute RAG-Systeme, also Retrieval-Augmented Generation, deine Firmenwissensdatenbanken in Language-Models zu überführen. Solche Dinge, das geht heute sehr, sehr gut, würde ich jetzt behaupten. Jetzt zu sagen, morgen kocht die KI den Kaffee, schwierig. Ja, und so wird es oft verkauft.
Ja, das, also teile ich deine Meinung. Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Du hast beispielsweise gesagt, dass Predictions ganz gut funktioniert. Wir nutzen Machine Learning, einen eigenen Algorithmus, den wir mit einem Partner entwickelt haben, den wir auch hier hosten. Nutzen wir Machine Learning, um Wiederbeschaffungszeiten zu berechnen. Jetzt muss man dazu sagen, unsere Hoffnung war, dass wir da besser werden, wo die Daten dünn werden. Nicht unsere Erkenntnis. Unsere Erkenntnis ist, dass wir genauer werden, da wo wir schon ganz gute Daten haben. Das heißt, das ist tendenziell ein Erfolg. Da nutzen wir auch externe Daten, wie Global Supply Chain Pressure Index zum Beispiel. Aber wir werden nicht besser, wir werden genauer da, wo wir schon ganz gut waren und nicht besser, wo die Daten dünn sind. Wenn du jetzt halt heute nur mal auf das Thema Predictions schauen würdest, wo würdest du anfangen oder mir empfehlen, da noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen? Was sind da für Ansätze, Techniken, Tools? Hast du da einen Tipp?
Ja gut, wir nutzen jetzt natürlich, sagen wir so, erstens mal klassische Algorithmen, aber wir gehen jetzt halt auch auf Algorithmen, die muss man anschauen, wie von Metaprofit zum Beispiel, ja, um irgendwelche Zeitreihen zu analysieren. Das ist jetzt das, was wir in den Übungen machen, um den Studenten näher zu bringen, mit welchen Bibliotheken könnte man arbeiten, also Profit jetzt also als Beispiel. Du hast natürlich recht, wie immer, KI lebt von Daten, ja, und da, wo viel Daten da sind, geht es gut und wo nichts da ist, geht es eher schlechter, ja, oder schlechter. Und vielleicht da ein Punkt noch, das ist auch das, was mir noch auffällt. Ich glaube, ihr seid da ganz gut, aber es gibt natürlich Firmen, da laufen die Manager rum und sagen, wir brauchen jetzt KI. Ja. Und wenn man dann auf die Mitarbeiterebene runterkommt, dann stellt man fest, das habe ich oft jetzt auch bei Mittelständlern, die sagen, unsere Daten stimmen nicht. Ja. Also ich meine, es ist natürlich, wenn die Stücklisten nicht stimmt, brauche ich eine KI machen.
Ja. Ja.
Und es ist natürlich ein bisschen unsexy, über Stücklisten zu reden und toller über KI zu reden, aber wenn deine Basis nicht stimmt, ja, und dein Datenmaterial falsch ist, dann brauche ich keine KI draufsetzen, macht gar keinen Sinn. Aber das machen tatsächlich viele. Also das ist, die meinen immer, ich setze die KI drauf und dann ist das alles geheilt. Ja. Und wie du sagst, wenn Daten da sind, gut, wenn nicht, dann muss vielleicht auch nicht immer die KI sein.
Ja. Ja, und KI kostet ja auch was. Also kostet, wir merken selber, ich glaube, wir haben dieses Jahr über 3 Milliarden Token verbraucht. Also das heißt, wir müssen jetzt auch für unsere Tools schon so, wir bauen so Kassengeräusche ein. Ka-ching, und so, dann steht da, diese Abfrage kostet 29 Euro.
Ja, ja, klar.
Damit man ein Gefühl dafür kriegt, was so eine Referenzierung von 20.000 Artikel kostet. Gehen wir nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Du hast vorher gesagt, auch RAG-Systeme zum Thema für Unternehmenswissen. Also ich weiß, was das ist, weil ich das für mein eigenes Wissen auch versuche. Also ich versuche so eine Art RAG-System für meine Notizen zu bauen. Funktioniert noch nicht so gut.
Was hast du für ein Notizsystem? Obsidian?
Oder? Nee, eben nicht. Ach so, ich habe ein geschlossenes und versuche jetzt da über eine API die Daten rauszubekommen. Aber das ist eben eine Sache, die ich jetzt gerade versuche. Weil ich will mich nicht abschaffen, aber ich würde gerne besser wissen, was ich schon mal gewusst habe. Also das ist eigentlich der Trick dahinter. Kannst du mal beschreiben, was das ist?
Ja gut, letztendlich geht es darum, dass du jetzt deine internen Firmendokumente, die jetzt nicht öffentlich verfügbar sind, in ein Language Model bekommst. Ich sage es mal ganz banal, du sprichst mit deinen PDFs. Ja, das heißt, du hast intern, musst jetzt nicht in der Personalabteilung anrufen und sagen, wie ist das, sondern ich kann einfach über einen Chatbot meine internen Dokumente befragen und bekomme eine sehr gute Antwort zurück. Das lässt sich technisch, ich sage jetzt mal on-premise, heute relativ gut machen mit Tools. Ja. Das heißt, du lädst dir dein Language Model on-premise hier runter, du nutzt Tools wie Pineclone zum Beispiel für Vektordatenbanken oder es gibt fixfertige Lösungen von Google mittlerweile bei Gemini, wo du solche RAG-Systeme aufbauen kannst. Mhm. Und du kannst dann mit deinen Dokumenten sprechen. Und das ist sowas, das ist, glaube ich, das ist relativ wirkungsvoll und von der Umsetzung nicht wahnsinnig aufwendig und du hast auch kein Datenschutzthema. Und das machen gerade auch viele. Selbst Mittelständler sind da mit dabei und die sind ja doch manchmal nicht immer ganz vorne dabei.
Das stimmt, wobei ich glaube jetzt hier sogar teilweise manchmal schon, weil sie eben nicht diese Konzernstrukturen haben
das stimmt
und
auch. Ja,
genau. Ein bisschen weniger ja. Bedenkenträger. Ja. Ja. Der Vorteil ist in dem Fall, bevor ich alles bei ChatGPT in einem Projekt hochlade, habe ich den Vorteil, ich habe es hier wirklich lokal gehostet und habe selber den Zugriff und habe wahrscheinlich auch geringere Kosten, oder?
Du hast im Grunde genommen, kannst das aufbauen, dass du gar keine Kosten hast. Mhm. Ja, wenn du jetzt ein Open-Source-Modell nutzt, wie Llama oder sowas, kannst du dir so ein System aufbauen, im Grunde genommen on-premise zu null Kosten. Ja. Mhm. Und das ist der große Vorteil. Ja. Und das spart natürlich schon viel, weil du sparst dir diese ganze Rückfragerei, rufe ich irgendwo an, sondern du kannst deine internen Dokumente, ja, sei es jetzt technische Produktspezifikationen, sei es irgendwelche Qualitätsdokumente, die du hast, die kannst du alle sozusagen zugänglich machen und mit natürlicher Sprache befragen. Das ist die Idee dahinter.
Ja. Ja, das ist ja sowieso der Wahnsinn, dass das durch das Thema natürliche Sprache eigentlich jetzt hier der Durchbruch gekommen ist, weil die Techniken ja zum Teil einfach auch schon lange existieren.
Ja, absolut. Ja.
Wo siehst du denn heute, also die Themen, über die wir gerade gesprochen haben, sind ja eigentlich alle ziemlich weit im Backend, also die sind irgendwo ganz tief vergraben, Predictions, Einkauf, vielleicht irgendwie im CRM und sowas. Wo siehst du heute aber auch vor allem noch Grenzen?
Also zum Beispiel gibt es ein bisschen eine neuere Technologie, die wir jetzt auch bei uns in den Übungen mitmachen. Das ist das ganze Thema MCP. Ich weiß nicht, ob du mit dem schon mal
gekommen seid. Ist so eine Art Schnittstelle? Oder, beschreib das mal genauer.
Genau, da geht es ja eigentlich um das Thema, dass ich mit einem Language Model jede beliebige andere Software bedienen kann. Ja. Also wir machen da so eine Übung dazu, wir konstruieren per Sprache sozusagen. Also wir haben auf der einen Seite eine CRD, auf der anderen Seite haben wir Claude als Language Model und mit Claude tippen wir ein, was wir konstruieren wollen und der malt das auf der anderen Seite im CRD. Und das ist ein Thema, was glaube ich extrem viel Zukunft hat, weil das glaube ich auch nochmal so ein Game Changer sein könnte. Mhm. Auf der anderen Seite, weil du sagst Grenzen, das hat meiner Meinung nach momentan ist das noch am Anfang. Ja, also es funktioniert manchmal nicht sozusagen, ja, das funktioniert teilweise sehr langsam und so weiter. Aber das ist ein Thema, was gerade so ein bisschen im Kommen ist, das aber noch bestimmte Grenzen hat. Aber das wäre natürlich von der Anwendung her, ändert das nochmal viel im Unternehmen. Ja? Also du sprichst mit jeder beliebigen Anwendung, die du im Unternehmen hast, sei es der SAP, sei es der CAD, was auch immer, ja, sozusagen.
Und da ist es aber ja wahrscheinlich auch so, dass die Grunddaten, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich rede in Anwendung A über ein gewisses Thema, wo ich über Artikel und Stücklisten beispielsweise spreche, und über MCP will ich dann eine andere Anwendung ansprechen, wird das Datenthema eigentlich noch wichtiger, oder? Dass die wissen, wovon sie reden, oder?
Also das Datenthema wird wichtiger und vor allen Dingen wird wichtig aus Mittler des Language Model. Das Language Model muss natürlich ein gewisses Gedächtnis aufbauen, damit sie die Zusammenhänge erkennen. Wenn du sagst, jetzt konstruiere ich das und jetzt nimm die Konstruktion und schreib die Stammdaten davon in ein ERP-System, dann muss das die Zusammenhänge erkennen. Also das mittlere, wichtige Teilstück ist natürlich schon das Language Model in dem Sinne. Und die werden natürlich, die bilden sich schon in die Richtung aus, weil sie immer mehr Gedächtnis bekommen. Also früher Kurzzeitgedächtnis, heute spricht man davon, dass sie sehr viel Langzeitgedächtnis bekommen. Gemini 3 zum Beispiel ist da sehr vorne dran. Und die Daten müssen da sein und die Modelle müssen das auch unterstützen können. Ja. Aber wenn man mal sieht, ganz ehrlich, was die letzten 2-3 Jahre passiert. Ich meine, ich habe halt das Schlimme los bei diesem Fach, dass ich jedes halbe Jahr mein Skript erneuern muss. Ja, was
natürlich aber du brauchst auch nur noch eine Viertelstunde, wenn du es gut machst.
Genau. Also, beneide mal die Kollegen in der Mathematik oder Physik. Ja, die haben ein relativ konstantes Skript. Und bei uns ist das so, jedes halbe Jahr ist das alte überholt, muss man so sagen. Ja. Und also jetzt mal die Frage, was ist in 5 oder 10 Jahren? Man unterschätzt, glaube ich, man meint immer, es geht alles sehr schnell, aber wenn man mal so eine Zeitspanne von 5 bis 10 Jahren hat, dann schaut vieles anders aus.
Ja, absolut. Also auf 5 bis 10 Jahre sehe ich ja das eher so, dass 90% der Geschäftsmodelle irgendwie bedroht sind, tendenziell. Also dass man, also ein bisschen hart jetzt formuliert, aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich verdiene heute so wie wir im Großhandel unser Geld, das kann durchaus sein, dass das in 5 Jahren ganz andere Modelle sind und da muss man irgendwie schauen, wie man sich da auch weiterentwickeln kann. Ja. Aber auch wirklich auf lange Sicht. Ich sehe das jetzt auch nicht auf kurze Frist oder Sicht die Riesenbedrohung. Ich sehe es schon wirklich als große Chance.
Also, ja, das stimmt. Ich habe, was du vorher gesagt hast, wo sind die Grenzen? Also ein Thema, was ich aus leidvoller privater Erfahrung ein paar Mal jetzt hatte, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich glaube, das Thema KI im ganzen Service-, Vertriebs-, Kundenumfeldbereich. Also, ich weiß nicht, ob du den Fall schon mal gehabt hast. Ich hatte es vor 2-3 Wochen. Ich habe irgendein Problem gehabt mit irgendeinem Produkt und habe dann da versucht, das mit dem Hersteller. Und das Erste, worauf ich kam, war ein KI-Chatbot. Mhm. Ja, und ich bin verzweifelt, ja, weil dieses Ding einfach noch nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es in 5 Jahren, aber momentan verschreckt dir das Kunden. Also das geht so weit, dass er sagt, dann kaufe ich es woanders. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz sensibler Bereich, dieses, ich bin für meinen Kunden nur irgendwie da. Ja. Und ich setze nicht einfach zuerst mein KI-Chatbot hin. Ich glaube, damit kann man sich momentan noch extrem gut differenzieren. Was man intern macht und die Abläufe, okay. Ja. Aber das nach außen zum Kunden, das ist meiner Meinung nach wie vor ein Thema. Ja. Wo die KI nicht so der erste...
Nee, das ist kein Heilsbringer, aber also bei uns ist der Slogan, wir starten möglichst weit weg vom Kunden. Mhm. Also weil man kann im Backend wahnsinnig viel machen und selbst wenn dann da mal was falsch läuft, hat der Kunde das Thema noch nicht am nächsten Tag bei sich vor der Tür liegen.
Genau.
Und ein Thema, was ich glaube, das ist natürlich, wenn wir vorher gerade über MCP gesprochen haben, ich glaube, dass das Prozessdesign eigentlich der Schlüssel ist und wo da, also weil heute AI nutzen kann jeder. Mhm, ja, ich sag mal, eine API bauen zu irgendeinem Large Language Model und die irgendwas schlau befragen. Das ist einfach. Ja. Ja. Mhm. Aber ich glaube, den Prozess so zu bauen, dass du fehlertolerant und mit wenig Halluzinationen wirklich gute Ergebnisse belastbar und langfristig immer wieder bekommst, das ist, glaube ich, da kommt es auf den Prozess drauf an. Und da haben wir jetzt schon relativ viel gelernt, weil wenn du, sag jetzt mal einfaches Beispiel, du kriegst ein PDF und willst das analysiert haben und möchtest wissen, ist das ein Auftrag, welcher Kunde, welcher Artikel, dann kannst du jetzt ein PDF hochladen und sagen, gib mir das Ergebnis. Oder aber du kannst Einzelschritte anfragen und immer wenn du was wiederbekommst,
validieren
also, dann musst du aber bei dir validieren. Also das heißt, du musst selber sagen, ja, das ist ein angelegter Kunde, aber die Lieferadresse, die haben wir noch gar nicht. Ja, vielleicht, da muss ich mal schnell schauen, gibt es die überhaupt? Oder habe ich hier vielleicht ein Fraud-Thema oder ist das falsch ausgelesen? Und genauso die Artikelidentifikation, so trivial ist das ja auch nicht.
Ja, ja, definitiv.
Da muss man dann wieder Kontext mitgeben, dass man günstig und klein arbeitet, aber wenn mehr Kontext gebraucht wird, muss man halt wie sprechen, sage ich mal.
Aber genau das meine ich, Max, mit dem Thema, es wird anders verkauft, als wie die Basisarbeit dann ist. Und das ist so meine Einschätzung, in vielerlei Hinsicht. Es ist viel mehr Arbeit dahinter, steckt dahinter dann und Beschäftigung mit dem Thema, als wie es heute verkauft wird. Ja, machst du ein bisschen KI und dann funktioniert es und alles automatisch und Agenten und so weiter. Ja. Und das ärgert mich manchmal tatsächlich ein bisschen.
Das verstehe ich, weil so einfach ist die Welt nicht.
Genau, so einfach ist es nicht. Ja. Man will es ja nicht kompliziert reden, aber es ist halt einfach nicht so. Ja. Und gerade Leute, die dann kein technologisches Verständnis haben, die aus dem Marketingbereich oder sonst wo kommen, erzählen dann, was alles mit KI geht und wo man über KI einsetzen muss, ohne jemals den leidvollen Weg, den ihr wahrscheinlich auch durchschritten habt, gegangen zu sein.
Ja. Und wenn du jetzt, sag ich mal, ihr arbeitet ja auch mit externen Partnern zusammen bei Arbeiten und bei Ähnlichem, wie stellst du da so den aktuellen Status quo fest? Also wie funktioniert das im Mittelstand oder bei euren Partnern?
Ja, das ist ein interessantes Thema. Ich komme zu vielen Unternehmen, eben durch Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, Projektarbeiten. Wir haben auch einen Industriebeirat. Also wir sind sehr wirklich, zumindest regional mit den Firmen, viele Mittelständler sehr vernetzt. Das ist sehr, wie soll ich sagen, zweischneidig. Auf der einen Seite, die wollen alle und jeder spricht drüber und die kommen auch mit Anforderungen an die Hochschule und sagen, ihr müsst den Studenten das und das und das beibringen, machen wir dann auch. Auf der anderen Seite stelle ich fest, zwei Sachen, also die Daten ist ein Problem, wie wir vorher festgestellt haben, also die Grunddaten stimmen ja heute schon manchmal nicht, das ist ein Problem. Und das Zweite ist, die Firmen stehen sich manchmal ein bisschen selber im Wege. Ja, sie wollen eigentlich, aber dann kommt natürlich Ressourcen und IT und dann kommt der Datenschutz und dann kommt die DSGVO und so, alles Mögliche kommt. Sie tun was, aber meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig experimentell. Also du darfst ja nicht immer ein Business Case rechnen. Du musst ja rumspielen, du musst rumprobieren und da, glaube ich, tun wir uns schon was sehr, sehr schwer. Wobei ich sagen muss, die Mittelständler sind besser wie die größeren Unternehmen, weil die stehen sich noch mehr im Wege sozusagen. Also es ist sehr zweischneidig. Es passiert also meiner Meinung nach sind wir, um es jetzt ein bisschen pessimistisch darstellen, aber wir trauen uns viel zu wenig. Ja. Und wir diskutieren ein halbes Jahr lang, ob jetzt das alles datenschutzrechtlich okay ist, wenn wir in Co-Pilot was reinschreiben oder nicht. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen weg davon. Ich glaube, man muss ein bisschen spielerisch, ein bisschen experimentierfreudig. Man muss den Leuten auch die Freiheit geben. Man muss vielleicht auch Leute mal freistellen, die sich damit beschäftigen. Ja. Und kann nicht erwarten, dass das im halben Jahr ein Business Case gibt, so eine KI-Thematik.
Also bei uns war das tatsächlich so, dass diese KI-Thematik war jetzt zum ersten Mal, dass da Wissen dezentral entstanden ist und dass in anderen Bereichen schon viel mehr gemacht wurde, als ich gesehen habe. Ich war dann in einem Podcast, habe ich gesagt, ja, wir probieren da so rum. Bin ich zurückgekommen, da hat der Albert, unser Leiter Marketing E-Commerce, hat gesagt, Max, das darfst du nicht sagen, du hast keine Ahnung, was wir machen. Ich dann so, ah, okay. Okay. Dann hat er gesagt, ja, zeig dir mir mal, was wir so machen, ja, weil es wirklich so war. Da haben wir schon viel gemacht. Ich finde tatsächlich dieses Ausprobieren, da will ich vielleicht ein Beispiel kurz nennen. Also ich bin einfach mal in den Wareneingang runter und habe angefangen, Produkte zu fotografieren, habe die bei ChatGPT hochgeladen, habe ich gesagt, du arbeitest im Wareneingang, was würdest du zubuchen, was sind Daten, die du findest und so, um einfach sich dem Thema visuelle Erkennung von Produkten und so ein bisschen zu nähern. Das ist jetzt sicher schon anderthalb Jahre her oder sowas. Und dadurch kann dann schon auch was entstehen. Also man muss nicht immer zum Ausprobieren schon im OpenAI Playground arbeiten und APIs, sondern du kannst das testen auch einfach mal mit Gemini machen, vom Handy weg. Ja.
Einfaches Beispiel, wir mit den Studenten haben wir so Projekte, Teachable Machine von Google, ganz ein einfaches Tool, gibt es schon seit Jahren.
Kenne ich nicht, aber
Musst mal angucken, kannst genau diese visuellen Geschichten machen, also das heißt, du machst Fotos von Schlechtteilen, also Ausschussteile, du machst dann Fotos von Gutteilen, dann machen wir das mit Teachable Machine, trainieren wir das Modell kostenlos, dauert 2 Minuten und dann bauen wir es in einen Python-Code ein und dann kann ich mit einer Kamera das identifizieren. Also es sind oft auch einfache Tools. Ja. Jetzt ist natürlich da wieder das Thema, wo gehen die Daten hin und so weiter. Aber einfach mal, um auszuprobieren, kann man natürlich auch so fertige Tools nutzen.
Ja, also ist auf jeden Fall hoch spannend für mich. Jetzt ist es so, dass gleich deine Truppe von Studenten hier ankommt, deswegen müssen wir Gas geben. vielleicht noch, sage ich mal, zum Abschluss. Wo siehst du denn, oder noch eine Frage davor. Ich finde es sehr schwierig, hier up-to-date zu bleiben. Und ich habe jetzt in dem Podcast in der halben Stunde schon sehr viel wieder gelernt, wo ich mir gesagt habe, das schaue ich mir an, das notiere ich mir. Wie machst du das heute, so ein bisschen up-to-date zu bleiben?
Ja gut, eigentlich zwei Sachen. Ich meine, wir profitieren auch von Firmen wie euch, gell? Muss ich auch sagen. Ich verfolge ja natürlich ja alle eure Social-Media-Kanäle und so weiter. Das heißt, wenn ich in die Firmen komme, schaue ich mir halt an, was machen denn die und lerne davon wieder, ja, weil dann weiß ich, was geht in der Praxis, ja, und philosophiere da nicht irgendwie theoretisch drüber. Das versuche ich halt auch über Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, was machen die Firmen gerade, in welchem Tiefe gehen die da und was funktioniert. Ja gut, und das Zweite ist, ich sage jetzt mal ganz banal, du musst halt, also es gibt wahrscheinlich keine Woche, wo ich nicht 20 YouTube-Videos zu den Sachen schaue. Ja, das ist halt die Quelle letztendlich. Ja. Und bei diesem Fach und diesem Themengebiet hast du das Problem, dass im Prinzip alle vier Wochen irgendwie eine Revolution da ist. Ja. Sei es ein neues Tool, sei es eine neue Technologie, sei es ein neues Language Model. Du musst einfach dich informieren, sage jetzt mal ganz klassisch, über die Kanäle YouTube und so weiter.
Ja. Könntest du mir da ein paar von den YouTube-Kanälen nennen, sodass ich die in die Shownotes reinpacke?
Ich kann es dir schicken, ich weiß tatsächlich auswendig. Ich habe immer so 3, 4, die wirken auch immer sehr, wie soll ich sagen, die wirken alles andere wie seriös, aber die stellen halt die neuen Sachen vor.
Ja, darum geht's. Ja,
aber ich schicke dir die gerne mal im Nachgang. Ja, das sind so meine Standardkanäle.
Ja, weil tatsächlich ist es so, also ich wollte jetzt so eine Schulung machen. Aha. Da ging es dann darum, dass man sich so ein eigenes Beraterteam an Agenten aufbaut. Aha. Und dass man alle Daten dann automatisiert analysiert werden und solche Geschichten. Aber die Schulung war 100 Stunden.
Okay.
Und da hat meine Frau hat mir das jetzt verboten. Die hat gesagt, Max, aktuell, du hast so viel zu tun, bitte melde dich nicht für diese Schulung an. Und da habe ich mich auch dran gehalten. Also dementsprechend, ich bin aber natürlich weiterhin neugierig. Und jetzt eine Frage noch zum Abschluss. Wenn jetzt du heute, wir haben bei der letzten Episode auch darüber gesprochen, du hast deinem Sohn da beim Fahrradfahren geholfen.
Echt? Das
weiß ich nicht. Genau. Ja, genau. Ja, ist 7 Jahre her.
7 Jahre her, ja.
Also das heißt, dein Sohn fragt dich auch irgendwann, du, was soll ich denn studieren oder was soll ich machen? Was würdest du denn da heute empfehlen? Ich tue mir da sehr schwer.
Boah, also tue ich mir genauso schwer. Ich kann ja sagen, was er nicht studieren soll, oder was? Also wenn man das die Entwicklung so betrachtet, wo funktioniert KI gut? Ja? Die ganze Domäne Entwicklung, Softwareentwicklung ist meiner Meinung nach komplett im Umbruch. Also wir entwickeln so mit Vibe Coding so Software. Es ist faszinierend, wie gut der Code schreibt, wie schnell der Code schreibt. Das heißt, du kannst halt Entwickler, klar brauchst du ein paar Entwickler, Softwarearchitekten, aber ob das Coding in 15 Jahren noch ein Thema ist, glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt in die Richtung Softwareentwicklung gehen würde, wenn dann eher so in das Thema Architektur, Softwarearchitektur, Data Pipeline, so die ganze Thematik. Also ich glaube schon, dass trotzdem das IT-Thema abseits von der Softwareentwicklung interessant sein könnte. Ich glaube vielleicht, weil ich geprägt bin, natürlich Maschinenbau. Ja, wir beide sind ja in der gleichen, haben das Gleiche in dem Bereich studiert. Maschinenbau nach wie vor ein Thema ist, weil irgendeiner muss halt die Hardware bauen. Ja, KI ist das eine, aber die Hardware brauche ich auch. Ja, und ansonsten, glaube ich, muss es immer überlassen, was ihm Spaß macht. Ja, vielleicht ist es ja was Soziales, ich weiß es nicht.
Ja, in dem Fall geht es schon eher in die Richtung, aber ich finde es wirklich schwierig.
Und
zum Thema Software, also unsere Entwickler, wir haben jetzt ein Softwareprojekt, wo der Kollege geschätzt hat, es dauert 5 Monate, hat der in 4 Tagen gemacht.
Ja, so ist
es. Also, genau. Ja. Sagt aber auch, du musst sehr gut bewerten können, wie gut funktioniert das. Muss ich das abbrechen? Irgendwann kommt man in so eine Schleife rein, es wird nicht besser. Also die sehen das schon auch so, verändert sich brutal. Also sehr spannend. Ich würde mir wünschen, dass wir da vielleicht nochmal eine Episode machen, weil wenn du sagst, alle 4 Wochen kommt ein Umbruch, könnten wir uns ja da regelmäßig austauschen. Und interessant wäre natürlich auch so ein bisschen da von deinem Blick zu profitieren, von in andere Betriebe rein, weil darum geht es. Man muss von anderen lernen. Und jetzt bedanke ich mich, dass du da warst. Und dann
vielen Dank. Danke für die Einladung, Max.
Sehr gerne. Kümmern wir uns um deine Studentinnen und Studenten.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne.
Danke. Ciao.
Wenn ihr noch Feedback habt, schreibt einfach eine E-Mail an max@supplychainhelden.de und wenn ihr auch Fragen habt, wo ihr sagt, Mensch, da würde mich die Meinung vom Robert interessieren, auch bitte gerne melden, weil da machen wir auf jeden Fall nochmal eine Episode. Vielen Dank. Ciao, ciao.